Okay.
Dum, 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 dum. Die Sirenen klingeln.
Oh ja, ich höre es.
Mein lieber Herr Papa.
Mein liebes Töchterlein.
Herzlich willkommen online.
Herzlich willkommen und moin moin.
Bei der Bürgermeistertät. Prost, ein schönes Kaltgetränk bitte in die Hand.
Und einen Schluck nehmen. Oh ja.
So, wie hat dir das gefallen, über die 50er Jahre zu reden?
Sehr, sehr gut. Ich fand das extrem spannend, vor allen Dingen, wenn man sich damit beschäftigt.
Ja.
Dass man man kriegt ganz neue Einblicke.
Das finde ich auch. Und das Spannende aus meiner Perspektive ist, dass ich viele Sachen ja weiß, im Sinne von, ich habe sie mal in der Schule gesehen, gehört oder es wurde mir erzählt oder ich habe im Fernsehen davon sowas gesehen. Aber sich damit jetzt nochmal auseinanderzusetzen, weckt ganz viel wieder in Erinnerung über die Zeit.
Ja, vor allen Dingen, für mich gibt es ja da auch keine Erinnerung in dem Sinne, dafür war ich zu lütt. Und insofern ist es mir eigentlich genauso gegangen. Einfach mal so einzutauchen in eine Zeit, wo man sich nie so richtig mit beschäftigt hat.
Umso spannender, finde ich, ist es jetzt, wenn wir in die nächste Dekade gehen, die 1960er.
Jo.
Weil in Mitte der 60er warst du dann schon 10 Jahre alt, bist dann Ende der 60er in deine Teenagerzeit gekommen und dementsprechend gehe ich davon aus, dass du gegebenenfalls das ein oder andere an persönlichen Erfahrungen, entweder aus Gesprächen oder sonstiges, dann beitragen kannst, eventuell. Wir gucken mal.
Wir gucken mal. Ich kann mich sogar tatsächlich an Anfang 60er bruchstückhaft erinnern.
Ja.
In Bezug auf Schule.
Erzähl mal was davon.
Ja, also ich bin ja 61 eingeschult worden. Und wir mussten auch samstags noch zur Schule, kann ich mich auch noch dran erinnern. Ich kann mich an die Schulbänke und Tische erinnern. Das waren ja immer so Zweiertische. Und so richtig schön noch vorne mit dem Tintenfassbehälter, wo das Tintenfässchen rein konnte. Und an den Griffelkasten, ich weiß nicht, ob Zuhörer vielleicht noch wissen, was ein Griffel ist.
Ich weiß nicht.
Griffel ist im Grunde genommen, im Grunde genommen das Schreibmaterial für die Tafel. Es gab so kleine Schiefertafeln. Und auf den Schiefertafeln wurde dann mit einem Griffel geschrieben. Was das jetzt für ein Material ist, da müsste ich jetzt selber nachgucken, weiß ich gar nicht genau. Das konnte man dann mit Wasser wieder abwischen. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ich kann mich tatsächlich an meine Klassenlehrerin erinnern.
Wow, die hat einen Eindruck hinterlassen.
Ja, weil die war einfach großartig. Die war ein klein bisschen autoritär, ein klein bisschen mutterhaft. So die Mutter für alle. Wenn man dann so als Erstklässler auf die zuging und sagte, du, ich hab da mal, ne? Dann war sie da. Aber sie konnte auch streng sein.
Ja.
Streng in dem Sinne, dass ich mir auch tatsächlich mal von ihr eine Ohrfeige eingefangen habe. Das war zu der Zeit nicht unüblich.
Das ist ein höchst problematisches Thema.
Ja, ich möchte es auch nicht weiter vertiefen. Es war damals zu der Zeit so und alles andere überlasse ich anderen.
Es ist gut, dass es nicht mehr so ist.
Das auf jeden Fall. Das ist gut so. Ja, das war schon eine andere Nummer. Wir sind damals im April eingeschult worden, nicht im August.
Ja.
Wohne ich immer wieder gerne.
Ja, es gibt auch jetzt einen guten Einstieg für den, ich mache mal von klein auf groß ein bisschen, weil ich beim letzten Mal hatte ich mich ja auch auf Familie in den 50er Jahren konzentriert. Und der Begriff autoritäre Erziehung ist ganz groß, auch in den 60ern noch, dass da die Kinder mit Strenge erzogen wurden, im Sinne von, dass das Rollenbild auch ganz klar war. Eltern sind Eltern, die Erwachsenen, und haben zu bestimmen, Kinder müssen folgen und haben zu folgen. Und wenn sie dann mal Probleme machen, dass dann auch gerne mal auf Gewalt zurückgegriffen wurde. Das hat in den 60er Jahren tatsächlich einen Bruch gegeben mit diesem Verständnis, weil, das ist eventuell ein Punkt, den du auch kennst, die Studentenbewegung Ende der 60er Jahre stattgefunden hat.
Die 68er.
Genau. Die 68er übrigens auch angelehnt an Weltgeschehnisse, also es war nicht eine deutsche Bewegung ausschließlich. Aber in dem Zuge, um dem das schon mal vorzugreifen, weil das die Verbindung zur Familie ist, hat das traditionelle Autoritätsgebilde, die Struktur, hat so angefangen zu wankeln, weil Studenten unter, also die Studentenbewegung heißt so ja, weil das angeführt wurde von Studenten, in Protest gegen unter anderem Vietnam und in Protest gegen die Notstandsgesetze, die in Deutschland erlassen werden sollten und in Protest gegen, da war noch ein drittes, gegen die große Koalition, die erste große Koalition, die Deutschland hatte.
Hilf mir mal eben auf die Sprünge. Was, das war welche war das? War das,
das war
die CDU, SPD?
Genau.
Mit, war das Kiesinger?
Ja, genau. Und da war halt auch der Protest, dass dieser Mann da jetzt an der Macht ist. Weil die 60er Jahre auch bekannt dafür sind, dass, wie hatte ich das gelesen, dass einige Sympathisanten der Nazizeit oder auch Nazis direkt aus ihren Löchern gekrochen kamen. Weil die sich dann in Sicherheit gezogen haben.
Es hatte sich ja auch alles beruhigt soweit. Die junge Generation hat, so habe ich das mal gelesen, auch sich nicht so verpflichtet gefühlt in Bezug auf die Schuldfrage.
Ja.
Dass sie sich bei der Jugend damals nicht zwingend gestellt hat.
Obwohl es natürlich so ist, dass ganz viele Jugendliche, das habe ich gelesen, sich mehr Aufarbeitung gewünscht hätten. Und dadurch die Proteste halt auch nochmal befeuert wurden, weil, wie gesagt, so jemand wie Kiesinger zum Beispiel dann plötzlich an der Macht war. Nicht plötzlich, aber an der Macht war. Und
richtig.
Es dann hieß so, Moment mal, ihr könnt doch jetzt nicht einfach aus euren Löchern gekrochen kommen und alles ist in Ordnung. Ihr habt Dinge gemacht in der Zeit. Ihr seid so alt, dass ihr zu der Zeit halt gewirkt habt. Adenauer, der ist mit 87 ist er zurückgetreten.
Ja, es ist ja auch alles Mögliche totgeschwiegen worden, ne? Und mit einem Mal war überhaupt keiner mehr da, der irgendetwas gemacht hat. Keiner hatte mehr eine Ahnung.
Ja, und deswegen ist die 60er Jahre auch sehr spannend. Diese Studentenbewegung ist halt ein ganz großer Punkt, weil dadurch dann halt auch das Kritisieren der Autorität im Vordergrund stand, das ist ja ganz klar. Studenten sind halt diejenigen gewesen, die, ich finde das großartig, die Vorstellung alleine, die sind in Vorlesungen gewesen, haben die Professoren mehr oder weniger gezwungen, über ihre Probleme zu reden, über diese Proteste zu sprechen und ihre Forderungen. Und teilweise haben die halt dafür gesorgt, dass Vorlesungen nicht stattfinden konnten, weil die so doll gestört haben. Und das Gefühl, dass wir in Deutschland junge Menschen haben, die sich so doll dafür einsetzen, dass es sogar eine außerparlamentarische Opposition gibt.
Die APO, ja.
Ja, das finde ich beeindruckend. Es ist natürlich hinterher, ist es alles vorbei gewesen, weil unter anderem gab es zu viele radikalisierende Gruppen da drin. Die hat es quasi in sich implodiert, diese ganze Geschichte. Und es gab keine richtige Revolution, aber sie hat das Denken der Jugend komplett verändert, sodass wir bis heute halt diese Veränderung in Beziehungen zu Autoritätspersonen sehen.
Also die APO hat, meiner Meinung nach, ist sie den gleichen Weg gegangen wie so viele andere Dinge in der Welt, auf der Welt. Der Ansatz ist richtig, der Ansatz ist gut, bis es dann anfängt, sich irgendwo zu radikalisieren und auch eben halt, das gipfelt dann irgendwo dann in militärischen Aktionen und das, was ich aus der Zeit noch ein bisschen weiß, dass ich mit der Studentenbewegung, dass ich für mich als Kind sich das sehr, sehr bedrohlich angehört.
Okay.
Durch diese Radikalisierung.
Ja.
Es ist nicht so, dass wir das auch bei uns in der Provinz damals das nicht mitbekommen haben, sondern über die Nachrichten, über die Aktionen und diese Radikalisierung ist es bei mir tatsächlich auch oftmals als Bedrohung angekommen. Ich habe erst später verstanden, logischerweise, weil ja auch die Medien gar nicht so weit waren wie heute.
Ja.
Später verstanden, was der Anlass war, was da überhaupt passiert ist. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also diese Zeit damals mit den Jugendlichen, die in der Lage waren, die Elite zu zwingen, sich zu stellen. Das war schon großartig. Mir fallen immer gleich zwei Namen ein in dieser ganzen Zeit. Das ist einmal Rudi Dutschke und Benno Ohnesorge. Ich kann jetzt nicht mehr ins Detail gehen, aber das waren so zwei Namen, die immer wieder da groß aufgetaucht sind.
Jetzt muss ich das in meinen wunderbaren Strukturen finden. Er gilt als Wortführer der Studentenbewegung der 1960er Jahre in West-Berlin und Westdeutschland. Genau. Das war es nämlich, deswegen habe ich seinen Namen im Kopf gehabt. Auf den wurde ein Attentat verübt.
Ja.
68. Und zwar von einem Rechtsextremen wurde er mit einer Pistole schwer verletzt. Und an den Spätfolgen starb er dann 79. Das muss man sich mal vorstellen, deswegen ist ja deine Aussage zur Bedrohlichkeit ja total passend, weil. Das war ja nicht eine friedliche Bewegung, wie wir jetzt kennen mit Fridays for Future oder so, dass die Leute, die Polizei steht drumherum und führt die Leute mehr oder geleitet die Leute durch die Stadt, sondern die stehen auf der Straße, schreien die Polizei quasi auch an oder rufen da und machen da ihre Verkündungen und so. Und es gab auch mehrere Auseinandersetzungen mit Polizei. Und wie war der andere nochmal?
Jetzt hast du von Dutschke gesprochen, genau. Ne? Benno Ohnesorge.
Genau, der wurde erschossen. Bei der Demo.
Dieser Mord, der hat gewaltige Auswirkungen gehabt auf die Studentenbewegung.
Im Sinne von Radikalisierung.
Richtig.
Ja, weil also mehr oder weniger haben die ja dadurch dann Märtyrer gekriegt.
Ja.
Weil hier steht hier auch, dass er absoluter Pazifist war. Also.
Ja, deswegen sage ich, also diese beiden Namen, die sind mir sofort in den Kopf gekommen.
Ja, ohne Sorgs.
Wenn es darum geht.
Oh, ohne Sorg, nicht ohne Sorge. Ohne Sorgs gewaltsamer Tod machte ihn in ganz Deutschland bekannt und trug wesentlich dazu bei, dass sich die westdeutsche Studentenbewegung der 60er Jahre bundesweit ausbreitete und radikalisierte. Und wenn uns eins die Geschichte lehrt, dann ist es auf jeden Fall die Tatsache, dass radikalisierte Strukturen nicht dauerhaft halten können.
Ja.
Findest du nicht?
Eben halt auch dann erst richtig zur Entstehung und Entfaltung kommen, wenn ein Märtyrer da ist.
Ja, das auch. Also du sagst von wegen so als, warte mal, wie alt warst du da? 12, 13? 68?
68, Moment.
13, 14.
Muss ich sagen,
du bist 14.
Ja, 13, 14. 66, Moment, 66 Endspiel Deutschland, England, da war ich 12.
Ja. Aber weißt du, womit ich eigentlich kurz überlegt hatte, heute die Folge einzuleiten?
Ja?
Weißt du, was 1960 passiert ist?
Die EFTA ist gegründet worden.
Ja, und der HSV wurde deutscher Meister.
Da wollte ich nicht drauf eingehen. Ich habe das auch nirgendwo notiert, weil das nach dem, ja, ne, überhaupt, nein.
Ja, wollte ich nur mal sagen.
Ja, das ist, ich habe befürchtet, dass du darüber stolperst.
Klar,
wirklich.
In meiner Recherche.
Befürchtet. Übrigens, ich will jetzt mal schnell ablenken. 1966, da sind wir noch eine kleine Anekdote. Bin ich mit meinen Eltern das erste Mal in Österreich gewesen. Wir sind an dem Tag des Endspiels zurückgekommen. Mein Onkel, der damals ein Auto besessen hat, und wir nehmen halt nicht, mit denen waren wir da, und der ist wirklich sehr schnell gefahren für damalige Zeiten, damit wir noch rechtzeitig das Endspiel sehen konnten. Und das war das erste Mal, dass ich mit meinem Vater zusammen in die Gaststätte durfte, dort das Fußballspiel mit allen Nachbarn zusammen gesehen habe. Deswegen werde ich das mit Sicherheit nicht vergessen. Und wir sind immerhin Vize-Weltmeister.
Ja.
Umstände sind egal, wir sind was geworden.
Auf jeden Fall diese Studentenbewegung, also ein großer Teil von den 60er Jahren. Und es hat halt, selbst wenn es strukturell nicht große Änderungen gab, hat es halt in der Denke Veränderungen gebracht hat. Und da wurde zum Beispiel auch die antiautoritäre Erziehung von angestoßen, wo Kinder auf Augenhöhe gesehen wurden, womit ihnen diskutiert wurde. Und das ist ja auch mittlerweile mittlerweile nicht mehr ganz so doll. Es gibt ja, also auch das wieder so Extreme, weißt du hattest diese ganz heftig autoritäre Erziehung, die halt auch mit Gewalt gearbeitet hat, mit verbaler und mit körperlicher Gewalt. Dann hattest du die Gegenbewegung der antiautoritären Erziehung, wo es hieß von wegen die Kinder, ne, ich halte meine Hände hoch und sage, ich mache gar nichts, mein Kind muss sich selbst entwickeln, was schwierig ist bei unterentwickelten Gehirnen, by the way. Und was ich heute zum Beispiel viel häufiger mitbekomme, es gibt natürlich Extreme, aber so dieses Grundverständnis von, ja, ich bin der Erwachsene, ich erziehe dich und ich habe das letzte Wort, besonders wenn ich Sorge habe, du gerätst in Gefahr, dann ist egal, was du glaubst, wünschst, möchtest, dann entscheide ich. Aber darüber hinaus im normalen Alltag und Leben integriere ich dich so, dass du viel lernen kannst aus unseren Interaktionen. Das finde ich total spannend.
So ist es auch. Wir mussten in der Schule, also da war ich allerdings schon der damaligen Mittelschule, heute Realschule, mussten wir ein Taschenbuch lesen.
Mhm.
Und das Thema oder die Überschrift hieß Antiautoritäre Erziehung am Beispiel Samael.
Ja, Samael, das sagt mir was.
Das hat nicht funktioniert. Das
ja.
hat überhaupt nicht funktioniert. Jedenfalls so, wie es damals gehandelt wurde, haben die eins hervorgebracht, und zwar einen Jahrgang, mindestens einen Jahrgang nicht lebensfähiger Menschen.
Ja, in einer Gesellschaft, wie wir sie haben, wo auch viel über die natürlichen Instinkte hinausgeht, brauchen die einen Kompass. Und den kriegen sie nicht, weil da kann man darüber sprechen, was ist angeboren und was ist anerzogen. Aber ein großer Teil unseres Seins ist ausschließlich anerzogen. Weil was man sieht an unseren Moralvorstellungen, die sich ja über die Zeit verändert haben, die können sich ja nur verändern, wenn es nicht angeboren ist. Und dementsprechend brauchen die diesen Kompass. Und wenn wir sagen, so von wegen, du musst selber rausfinden, wie du in der Welt klarkommst, und du darfst,
das wird nicht funktionieren.
Ja, und selbstbestimmt kann man ja nur sein, wenn man die Struktur hat, in welchem Rahmen man bestimmen kann, darf, soll.
Ja. Also den Rahmen und auch eben halt die groben Regeln, die müssen auch da sein, weil
genau.
Sonst fällst du ja aus allem raus. Wie willst du da bestehen? Ich denke nicht, dass das zwingend funktioniert.
Im Endeffekt war das ein großes Thema, diese Studentenbewegung. Da hat sich auch das Familienbild nochmal wieder gewandelt. Bin dann nochmal in so ein Kaninchenloch gefallen, was die Familienstrukturen angeht, mit dem Kuppeleigesetz oder Paragraph. Macht ihr das noch was?
Da bin ich jetzt raus.
Kuppelei-Paragraph, das ist der Paragraph 180 des Strafgesetzbuches. Da gab es bis 1969 eine Fassung, die unter Strafe gestellt hat, wenn Unverheiratete zusammen irgendwo gewohnt haben. Und zwar, die jetzt zum Beispiel, wenn Eltern ihren Kindern erlaubt haben, in deren Haus zusammen zu sein, also dass der Freund übernachten durfte oder die Freundin übernachten durfte, dann
jetzt
konnte das mit bis zu 5 Jahren Haft bestraft werden.
Das war nicht gewünscht.
Das habe ich gelesen. Unter Kuppelei verstand man die Förderung und Tolerierung außerehelichen Geschlechtsverkehrs, in Klammern Unzucht, und war seit 1872 unter Strafe gestellt. Erst 1969 wurde das geändert. Und die komplette Veränderung gab es 1973 dann erst.
Ja, und überleg mal, 75 mussten wir noch, da haben wir Mama und ich vorher geheiratet, damit wir die Wohnung kriegen.
Genau, ja, weil sich solche Änderungen von Gesetzen ändern ja nicht sofort die Gedenkstrukturen bei Menschen.
Nee, überhaupt nicht. Wir hätten unsere erste Wohnung gar nicht gekriegt.
Ja. So.
So.
Jetzt ganz viel drumherum. Und dann gab es noch, war das 62, die Flut in Hamburg?
Ja, auch daran kann ich mich bruchstückhaft erinnern.
Wo sich Helmut Schmidt. Das erste Mal profiliert hat, damals als Bürgermeister von Hamburg. Aber da sind 20.000 Leute sind obdachlos geworden.
Ja, es gibt da auch eine Dokumentation, die das ganze Ausmaß dieser Flut zeigt.
Mhm.
Helmut Schmidt, Spitzname war ja Schmidt-Schnauze, der hat also da gewirbelt wie ein Weltmeister, der hat unmögliche Dinge möglich gemacht. Er hat das Militär dazu geholt. Und soweit ich weiß, unter Vorbehalt, ist es sogar so gewesen, dass er Militär aus der damaligen europäischen Gemeinschaft dazu geholt hat, also auch ausländisches Militär. Der hat also Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Das war eine unglaubliche strategische Leistung, was er da wirklich vorgebracht hat.
Mhm. Ja, das war 62. Dann gab es noch die Spiegel-Affäre, die zwar auch 62 war. Hast du davon was gehört?
Ja, 62, da war ich in der zweiten Klasse. Mhm. Also da war das politische Interesse noch nicht so groß. Ich habe hinterher dann in späteren Jahren einiges darüber gelesen.
Also wenn ich jetzt über alles das einmal reden würde, dann würde das 3, 4, 5, 6 Folgen dauern. Deswegen, also die Spiegel-Affäre war eine Affäre der Bundesrepublik Deutschland, wo Journalisten, die einen Artikel über die Bundeswehr und die Semi-Einsatzfähigkeit der Bundeswehr berichtet haben, ein Ermittlungsverfahren bekommen haben und auch verhaftet wurden unter dem der Prämisse eines möglichen Landesverrats. Und dieser Skandal, der hat hinterher hat es keinen echt, es hat keinen richtigen Prozess gegeben. Die sind auch freigelassen worden wieder. Aber der hat so große Wellen geschlagen, dass Franz Josef Strauß aus dem Kabinett Adenauer ausgetreten ist daraufhin, weil er erst verleugnet hat, er hätte damit ihr überhaupt was zu tun. Hat sich hinterher herausgestellt, er hat das Ganze gepusht. Aber es ist einer der Skandal, der mehr oder weniger bedeutsam ist für das, was wir als Pressefreiheit in Deutschland verstehen. Und das war so der erste innerpolitische, große innerpolitische Skandal.
Ja, damals die Zeit von Rudolf Augstein, ne?
Das kann sein.
Der Verleger.
Ja, Herausgeber Rudolf Augstein. Das aber nur erstmal nebenbei. Kontergan ist auch ein Thema in den 60ern gewesen. Auch das können wir vielleicht nochmal ansprechen, wenn wir über Weltgeschehnisse sprechen. Denn der letzte große Aspekt der deutschen Geschichte, der natürlich genannt werden muss, ist die Berliner Mauer.
1961, ne?
Genau. Ja, du merkst, ich habe das Jahrzehnt jetzt ein bisschen von hinten aufgerollt.
Macht ja nichts.
Aber
wir müssen uns ja nicht an irgendeine Choreografie halten.
Aber auch das Thema Berliner Mauer fand ich wieder nochmal spannend, mich da reinzulesen ein bisschen. Aufgrund der Tatsache, dass mir gar nicht bewusst war, wie plötzlich die stand. So dass Menschen auf beiden Seiten plötzlich nicht mehr nach Hause konnten,
ja,
weil das Ding plötzlich zu war, über Nacht.
Gibt da ja diese berühmte Aussage von Walter Ulbricht.
Genau.
Niemand hat ja den das Vorhaben, eine Mauer zu bauen.
Das hat er noch im Juni desselben Jahres gesagt, in einer großen Veranstaltung. Es war aber auch er, der als allererstes das erste Mal von einer Mauer sprach, witzigerweise. Ja. Er hat das Wort Mauer als erstes in den Mund genommen. Und im August 61 ist dann, ich glaube am 12. August, wenn ich mich nicht täusche, von der einen Nacht auf die anderen plötzlich die ganzen Sperrungen aufgestellt worden und dann war dicht.
Ja.
Konnten dann nur noch wenige Leute fliehen, aber das war das offizielle Zeichen, dass die östliche Seite, die dann gegründete, die damalige SED und auch Russland und der ganze Block, dass da überhaupt gar kein Interesse bestand, sich irgendwie wieder zu versöhnen mit Westdeutschland.
Erstmal das und vor allen Dingen so, wie sich die Bundesrepublik im Westen einsortiert hat, hat sich die DDR ja dann später oder im Laufe der Zeit in den Warschauer Pakt einsortiert. Und das war eben halt die visuelle Darstellung der Trennung zwischen West und Ost.
Genau.
Und das nur ist mit dem Unterschied oder mit dem fatalen Ergebnis, dass eben da viele, viele Menschen auch gestorben sind.
Genau. Denn seit 1960 galt für Soldaten der DDR der Schießbefehl, wenn jemand unbefugt über diese Grenze gehen will. Also auch bis 89, bis die Mauer gefallen war, hieß es noch mit, und wenn die sterben, dann sterben die halt. Die dürfen da nicht drüber, Punkt. Und das finde ich halt auch wieder so spannend, natürlich nicht positiv, aber unglaublich interessant zu beobachten, wenn ein Land der Meinung ist, damit seine Leute nicht gehen, dass man eine Mauer drum bauen muss, dann müsste der logische Schritt für einen vernünftigen Menschen sein, was läuft denn falsch, vielleicht müssen wir was ändern. Nein, deren Schritt war, hey, wenn wir eine Mauer gebaut haben und jeden erschießen, der hier versucht zu fliehen, dann läuft schon.
Ja, eben halt Schwerpunkt Abschreckung, ne?
Ja, ist nur problematisch, dass natürlich mit West-Berlin dann, dass das dann eingekesselt war.
Berlin war eben halt eben noch immer dieses Ergebnis der Teilung in Sektoren.
Ja.
Na, und eben halt die ehemaligen Alliierten, drei Sektoren waren eben halt West.
Mhm.
Und einer Ost.
Ja, und während sich die Westalliierten dann irgendwann vereinigt haben, hat sich halt der Osten, Ostdeutschland war Teil, also als Besetzungsmacht war Russland und dementsprechend, die haben sich halt da komplett von separiert. Auch Thema Kalter Krieg, wo wir da wahrscheinlich noch drauf zu sprechen kommen und so weiter. Das war einfach so mehr oder weniger das Symbol für die Teilung zwischen West und Ost.
Und zwar das Offensichtliche, ne?
Genau, das weltpolitische Zeichen. Hier ist die Mauer und hier ist mehr oder weniger die Grenze. Das fand ich auch ganz spannend zu beobachten, dass die dann das alles abgeschottet haben. Und die innerdeutsche Grenze, weil es war ja dann nicht nur Berlin, aber die innerdeutsche Grenze, die erstreckte sich über 1400 Kilometer, also 1400 Kilometer.
Das muss man sich mal wirklich, wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Nochmal wieder eine kleine Anekdote, die war allerdings später, also außerhalb der 60er, das war in den 70ern, Anfang der 70er, war ich mit meinen Eltern in, mich vollkommen untypisch, in Bayern, aber da musste ich eben halt mit. Mhm. Wir waren hatten ein Quartier an der tschechischen Grenze. Mein Vater und ich sind mal zusammen spazieren gewesen und hatten uns irgendwo nicht mehr so ganz zurechtgefunden und sind dann, haben den ordentlichen Weg gesucht, dann auch gefunden und haben dann ein Schild entdeckt und da stand drauf, sie betreten die Bundesrepublik Deutschland.
Wart ihr ein Feind?
Ist dann im Nachhinein, wir waren in der Tschechoslowakei und die Tschechoslowakei war damals, also die ursprüngliche Tschechoslowakei, war eben halt nach Osten orientiert. Und das war nicht gut, dass wir da in der Gegend rumgestolpert sind. Und wir haben es auch nicht wieder gemacht. Wir haben uns nur noch angeguckt und gesagt, oh, mal Schwein gehabt.
Das ist halt so,
heftig.
Ja, das ist so ein Vater. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, wenn ich jetzt irgendwo an irgendeiner Grenze zu einem anderen Land wäre, unterwegs wäre, das würde mich nicht die Bohne scheren, ob ich jetzt die Grenze überschreite oder nicht.
Nimmst es nicht mal mehr wahr.
Genau, teilweise kriegst du es gar nicht mehr mit. Die innerdeutsche Grenze und dann auch die Berliner Mauer, das waren ja auch tatsächlich Installationen, die ein bestimmtes, mehr oder weniger so ein Grabengebiet hatte. Und es war es war wirklich wie eine Festung abgeriegelt. Auch das finde ich fast unvorstellbar für mich aus meiner Perspektive mittlerweile. Einfach dieses Verständnis von, weißt du, wenn Trump sich eine Mauer bauen will, dann müsste er da hingucken, so geht das.
Ja. Ne? Und nicht nur so Stücke.
Genau, nicht nur ein paar Zäune oder sonstiges, sondern mit Soldaten und mit Posten und mit Graben. Und es sind, muss ich mal ganz kurz gucken, insgesamt sind bis 1989 790 Menschen gestorben, weil versucht, diese Grenze zu übertreten. Das ging direkt bei der Grenze, bei der Berliner Mauer, die innerdeutsche Landesgrenze, über die Ostsee, Flugzeugentführung, Warenexport, Transitwege, Angehörige der des DDR-Grenzdienstes im Einsatz. Da sind 27, die waren im Einsatz an der Grenze und haben gedacht, ja geil, dann gehe ich mal auf die andere Seite. Tschüss.
Ja. Gibt doch dieses berühmte Foto, wie der Wachsoldat da sein Gewehr wegwirft.
Ja.
Und dann, wie haben die das früher genannt? Nach Westen macht.
Ja, Flugzeugabschüsse im Grenzgebiet, so viele sowjetische Fahnenflüchtige, das sind alles Menschen, die versucht haben, drüber zu kommen. In der Nacht, als die Berliner Mauer aufgestellt wurde, das ist wirklich unfassbar, finde ich jetzt im Nachhinein. Natürlich, ich weiß, das ist so passiert, aber die haben mehr oder weniger die Mauer, also den Zaun oder die Grenze hochgezogen. Und dann mehr oder weniger an einem Haus dran und dann quasi eine Straße einfach beendet an der Stelle. Und wenn die Haustür Richtung Westdeutschland zeigte eigentlich, wurde die zugemauert. Und die Leute kamen...
Fenstertüren.
Erstmal nur die Türen und dann kamen die Leute nur noch über die Hintertür in ihr Haus rein. Und das war nämlich auch, die Fenster wurden teilweise erst später vermauert, denn denen ist aufgefallen, dass die Leute dann über die Fenster einfach auf das andere Landesgebiet gegangen sind, also nach Westdeutschland geflüchtet sind.
Da gibt es dramatische Szenen in Dokumentationen und wer sich da wirklich ernsthaft mit auseinandersetzt.
Mit Bettlaken und so runtergeseilt, ja. So wie man das aus diesen Fluchtfilmen kennt und so.
Und das war wirklich mehr wie dramatisch.
Es ist unfassbar, was diese Regierung da geschafft hat in der Nacht. Die Nachricht ging ja, angeblich wusste Westdeutschland davon erstmal nichts. Die wurden angeblich überrascht, aber an anderer Stelle heißt es von wegen, da gab es wohl ein Memo an die. Aber dennoch war das, die Leute sind morgens aufgewacht und haben gesagt, was ist denn jetzt passiert?
Die Bevölkerung war es mit Sicherheit überraschend.
Ja.
Aber man muss auch mal wirklich sagen, da steckt ja eine riesengroße Logistik dahinter.
Ja.
Denn du musst ja die Leute haben, das war überwiegend mit Militär, aber du musst ja trotz alledem auch die Materialien greifbar haben, weil du kannst ja nicht... Dann erst anfangen, den ganzen Kram aus dem Hinterland zu holen,
ja,
sondern
genau.
Das war ja anscheinend schon irgendwo vor Ort. Respekt. Also hier von der Logistik her, nicht schlecht. Das war zu der Zeit sicherlich eine Dramaleistung.
Ja, ich bin gerade mal am Gucken, weil da habe ich nämlich auch eine Info zu gehabt. Na, Walter Ulbrich, ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir in Bauarbeiten der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten. Ja. So hat er geantwortet. Mir ist nicht bekannt, dass eine solche Absicht besteht, da sich die Bauarbeiten in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen. Das ist von 15. Juni 61. Und dann, wie gesagt, am 12. August.
Vielen Dank, Pinocchio.
In der Nacht vom 12. auf den 13. August 61 begann NVA sowie 5000 Angehörige der deutschen Grenzpolizei, Vorläufer der Grenztruppen, mit 5000 Kräften der Schutzpolizei und der Volkspolizeibereitschaften sowie 4500 Angehörigen der Betriebskampfgruppe die Straßen- und Schienenwege nach West-Berlin abzuriegeln.
Ja.
Von der Menge her. Und nur Berlin. Das ist nur Berlin.
Nur Berlin. Wenn man sich dann nachher anguckt, was die da alles gezaubert haben mit Selbstschussanlagen, mit Todesstreifen, Gräben, wie du schon erwähnt hast, Stacheldraht etc. pp. Die müssen schon große Sorge gehabt haben, dass denen die ganzen Leute abhauen.
Ja, ja, 13. August. Ich rede gerade vom 12., aber es war die Nacht vom 12. zum 13., wo das passiert ist. Und am 13. August, das ist der offizielle Tag des Mauerbaus.
Ja.
Ja, also.
Bewegte Geschichte, vorher, ist, nachher.
Ja, und das dann, und daraufhin folgt dann über 20 Jahre, fast 30 Jahre. Ja, 91 war ja die offizielle Wiedervereinigung. 30 Jahre der Trennung von Deutschland. Und ja, die Nachwirkungen, ich bin jetzt die zweite Generation nach dem Krieg. Und selbst ich spreche noch mit Leuten, die in Ostdeutschland wohnen, mit den Gedanken über, wie war das damals? Weil Freunde von mir immer noch, die waren klein, als es noch die DDR gab. Und die können halt Dinge auch noch erzählen aus der DDR. Also es ist nicht so weit weg, dass wir immer noch gespalten sind, vor allen Dingen im Kopf.
Kopf ist noch lange nicht alles so, wie es sein soll. Der Kopf ist die letzte Stelle, die wirklich begreift, dass es heute nicht mehr so ist. Es ist aber auch immer wieder erstaunlich, wie oft man auch von älteren Menschen, die also zumindest Teile der DDR noch mitbekommen haben, immer noch wieder hört, ja, aber bei uns damals war das so und so. Wir hatten, da hatten wir alle Arbeit, da hatten wir alle die Versorgung auch in den Kinderhorten oder wie das früher hieß, keine Ahnung. Und die haben teilweise immer noch oder schon wieder, das weiß ich jetzt nicht, so eine heroische Erinnerung oder so eine verklärte Erinnerung, ja, an das, was, aber das liegt wahrscheinlich in der Natur des Menschen, dass man eben sagt, ja gut, die guten Dinge, die behalte ich und die schlechten, die schmeiße ich mal in den Müll. Ja, sonst kann ich mir das nicht vorstellen.
Da bin ich bei dir, das würde ich eventuell genauso sehen. Das ist das eine. Ich glaube, wenn du Otto-Normalverbraucher warst, dann ist dir das gar nicht aufgefallen, wie schlimm es einfach, also wie problematisch das Ganze war. Die Strukturen, dass die gar nicht so funktionieren konnten und dass sich dieses Land mehr oder weniger selbst in Grund und Boden gespielt hat, so, wenn man das so sagen kann.
Ja, klar.
Otto Normalverbraucher, der kriegt das ja nicht mit, der lebt dann sein Leben, die sind dann vielleicht versorgt, die haben ihre Sachen, die sie kriegen. Manchmal fehlt es halt, aber ich meine, so Versorgungsengpässe hatten wir in den letzten Jahren auch das ein oder andere Mal.
Sagen wir es mal unpolitisch, die haben nicht alles richtig gemacht.
Oh, das ist aber sehr politisch. Paddy!
Okay.
Paddy. Ja. Ja, es ist, wie gesagt, ein Kaninchenloch. Ich habe mehr oder weniger nur bei Google eingegeben, Deutschland 1960er Jahre, und der hat mehr oder weniger neben dem Kotzen nicht mehr aufgehört. Nicht mit dem Schlechten, also dass es Kacke ist, sondern mit dem Informationskotzen.
Und sei mal gespannt auf Weltgeschehen.
Es ist, ich finde, unfassbar, wie bewegt die Zeit ist und auch wie spannend. Ich persönlich würde nicht in der Zeit leben wollen, weil ich das sehr entspannt finde, wie es für mich heute ist.
Da muss ich jetzt noch mal eben drauf antworten. Also als Kind,
ja,
war es bis auf kleine Ausnahmen, wie zum Beispiel diese Studentenbewegung, die ich dann ja später mitbekommen habe, und bis auf kleine Ausnahmen, war es als Kind da in den 60ern für mich,
ja,
unkomplizierter als heute für die Kinder.
Ja.
Weil eben halt, das ist immer wieder für mich ein Phänomen, oder beziehungsweise auch wieder nicht, die Medien waren nicht da, die Welt war für uns Kinder klein, bis ganz klein, nämlich unsere Straße, unsere Spielkameraden, unser Sandkasten, hätte ich beinahe gesagt. Und dadurch war die Kindheit für mich sehr, sehr unkompliziert.
Und das kann ich Gott sei Dank von meiner Kindheit, auch wenn sie 30 Jahre später war als deine Kindheit, auch noch behaupten. Aber wir sind ja beide nun keine Kinder. So.
Nö.
Und als erwachsene Person, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich die heutige Zeit eher wählen. Ich weiß nicht, ob ich stark genug wäre für Proteste und Studentenbewegungen und Mauerbau.
Aber zumindest ist es im Nachhinein spannend. Wort zum Sonntag.
Wort zum
Sonntag. Nee, zum Samstag.
Ja, Entschuldigung. Wort für morgen, Sonntag.
Oder so. Ja, ja, Mensch. Ja.
Ich hoffe, das war so ein bisschen nachvollziehbar, wie ich das erzählt habe.
Ja, wie gesagt, in den 60ern sind für mich dann auch einige Erinnerungen dann nochmal wieder hochgekommen. Und
Und ich weiß, dass ich längst nicht alles erzählen kann. Dann bin ich sehr gespannt, was du dann beim nächsten Mal über die Weltgeschichte mitbringst.
Eine Menge. Ich werde es aber jetzt aufgrund der Tatsache, das, was wir jetzt nur von Deutschland hatten, noch ein bisschen filtern und versuchen, ein bisschen auch so spannend rüberzubringen wie du.
Oh, danke.
Ja, dann schauen wir mal.
Ja. Dann wünschen wir allen noch einen schönen Samstag.
Das wünsche ich auch.
Schönes Wochenende. Und,
lasst es euch gut gehen.
Bis zum nächsten
Mal. Bleibt gesund. Zum nächsten Mal.
Bye-bye.